der Konferenz der Hauptfeinde steht im eigenen Land zum ersten Podiumsdiskussionsblock, den wir heute von 10 bis 13 Uhr machen. Technisch wird das so aussehen, dass unsere beiden Referenten, Toto Lühner von der DKP Niedersachsen und Erika Willing-Pangerl von der Gruppe Katz, gleich zwei Intro-Referate halten werden, die so maximal eine halbe Stunde jeweils dauern werden. Danach würden wir eine kleine Pause machen, wie üblich, und dann in die von mir moderierte Diskussion gehen. Da wir ein bisschen im Verzug sind, will ich jetzt nicht lange reden. Gebt das Wort direkt an unsere Referenten weiter. Toto.
Ja, ich bin noch nicht so weit, aber ja, ich versuche es erstmal direkt anzufangen, ohne den Text, damit ich nicht so viel Zeit verliere. Folgendermaßen, also wir haben ja das Thema Grenzen offen.
Grenzen oder offen, Grenzen dicht. Asyl und Asylrecht im Klassenkampf.
Genau. Ich werde es persönlich so anfangen, dass ich eher von hinten, also sozusagen den Zusammenhang zwischen Klassenkampf und Asylrecht ein bisschen aufklären oder erzählen, was dazu erzählen und dann abschließend die Frage beantworten, Grenzen dicht oder Grenzen offen. Genau. Das sind sozusagen, um einfach zu verstehen, wie ich das meinen eigenen Teil vorstelle. Den zweiten Abschnitt, ich mache es jetzt so. Ich bin kein Erfahrener, also ich bin kein Soziologe oder irgendetwas in der Richtung. Ich bin jemand, der mehr oder weniger aus der Praxis gekommen ist, selber Flüchtling, vor 16 Jahren oder wie auch immer. Und war dort in The Voice Refugee Forum und Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migranten aktiv. Also ich bin jetzt auch kein Theoretiker oder irgendetwas in der Richtung. Wenn wir über den Klassenkampf und Asylrecht sprechen, dann können wir das eigentlich relativ simpel feststellen, dass von oben, also sozusagen der Klassenkampf findet von oben und von unten, von oben relativ leicht wiederzufinden. Also Klassenkampf findet ja bekanntermaßen, wie Engels und Lenin definieren, auf drei Ebenen, politisch, ökonomisch und ideologisch. Und diese drei Ebenen des Klassenkampfes finden wir im Klassenkampf von oben wieder. Also wir haben ja die Versuche, die Flüchtlinge und Illegalisierte als Lohndrucker gegen die Arbeiterklasse auszunutzen. Das gibt es als sozusagen im ökonomischen Kampf von oben. Wir haben es auf politischer Ebene, wenn wir zurückblicken, 2015, im Sommer, Juni, war es ja so, dass Merkel und der deutsche Imperialismus extrem in Missgunst, medialen Missgunst standen, wegen der Griechenland-Krise als hässliche Fratze Europas. Damals wurden sie so bezeichnet. Und zwei Monate später, August, war es plötzlich Mama Merkel. Also wir haben ja, wir sehen da der Klassenkampf von oben, wie das instrumentalisiert wird, der Flucht, um den deutschen Imperialismus reinzuwaschen, um ihnen zu zeigen, dass es gut sei. Das ist diese, die von der FAZ und Stiftung Wissenschaft und Politik auch behauptet und bewiesen wird. Wir haben es auch ideologisch natürlich mit der Spaltung der Arbeiterklasse in Form von Rassismus, also der Flucht. Das spürt man, das ist Rechtsruck, etc. pp. Wir können es ideologisch nochmal ergänzen mit vielen Beispielen. Zum Beispiel, dass die arabischen Flüchtlinge quasi den Antisemitismus oder patriarchale Herrschaftsformen nach Deutschland transportiert hätten. Also Antisemitismus oder Patriarchat gäbe es vorher in Deutschland nicht, wären die Flüchtlinge nicht gekommen. Hat man in Köln gesehen. Böse, böse Araber Nafris etc. pp. Das sieht man, wie ideologischen Klassenkampf von oben stattfindet. Wir haben aber auch noch einen weiteren Aspekt. Asyl oder Flucht wird als politischen Katalysator für den Abbau der demokratischen Rechte der Werktätigen in diesem Land. Stichpunkt Gefährderdebatte, Schutzhaft, Bayerische Integrationsgesetz. Das sind alles Angriffe, sowohl ideologisch als politisch, auf die Arbeiterklasse, die mit im Zusammenhang von Flucht stattfinden. Ich werde persönlich nicht, also Zu dem Thema Klassenkampf und Flucht kann man eigentlich viel erzählen. Ich werde mich auf bestimmte Aspekte einschränken. Fünf Fragen. Einmal sind Flüchtlinge Teil der Arbeiterklasse. Das ist zumindest in Teilen der Kommunisten, aber auch bei den Linken oder Gewerkschaften gibt es Debatte darüber. Zweitens, die Rolle der Flüchtlinge als Lohndrucker und Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt auch. Flüchtlinge als Aktivisten des Klassenkampfes, also des politischen Klassenkampfes. Viertens, Flüchtlinge oder Migranten im ökonomischen Klassenkampf. Fünftens, die Aspekte der ideologischen Klassenkampf in der Asyldebatte. Und wie gesagt, ganz am Ende dann halt Grenzen offen oder dicht. Wie ich anfangs klar machte, ist der Klassenkampf von oben auf die drei Ebenen des Klassenkampfes sichtlich und muss nicht genauer erörtert werden. Ich werde mich auf den Klassenkampf von unten beschränken und weil es unter anderem praktische Perspektive für uns eröffnet. Flüchtlinge als Teil der Arbeiterklasse. In meiner Partei, die DKP, speziell in meiner Parteigruppe, wurde von einem Genossen die These aufgestellt, dass Flüchtlinge keine Angehörige der Arbeiterklasse seien. Und es gab dazu in der Partei schon Kontroverse in Göttingen. Ich möchte hier keine detaillierte Wiedergabe der Argumente von dem Genossen präsentieren, aber im Wesentlichen noch kurz zusammenfassen. Einmal, die Arbeiterklasse ist auf die Industriearbeiterschaft beschränkt und alle anderen Doppelfreie sind keine Arbeiter. Das ist die Definition des Genossen. Dazu kommen verstärkende Argumente, wie die Migranten, Flüchtlinge brauchen einen Zeitrahmen von bis zu 10 Jahren, um im Arbeitsmarkt integriert zu werden. In der Tendenz sind sie dann nicht in der Industrieproletariat, sondern gastronomisch oder informellen Sektor würden sie dort arbeiten. Und außerdem kommen sie sowieso aus den Mittelschichten in ihren Herkunftsländern. Also haben ja keinen proletarischen Hintergrund. Diese Argumentation hört man so oder ähnlich innerhalb der politischen und gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung. Also das ist nicht irgendwie ein Einzelfall, sondern es ist tatsächlich eine Erscheinung. Nun, wenn man halt von der Definition der Arbeiterklasse absieht, also und diese als Klasse der doppelfreien Lohnabhängige bis hinein in Teile der Arbeitslosen definiert, bleibt die Frage nach den anderen Argumenten. Wir haben keine Fakten, also irgendwelchen gesicherten Zahlen, aber die vorhandenen Statistiken können lediglich Indizien liefern, was mit den Flüchtlingen seit 2015 passiert ist. Denn die Statistiken der Arbeitsagentur kategorisieren die Arbeitslosen und Erwerbstätigen nicht nach ihrem Aufenthaltsstatus, sondern nach ihrer Herkunft. Also man sagt, das ist ein Flüchtling und er ist arbeitslos, sondern man sagt, das ist ein Syrer oder das ist ein Afghaner. So versucht die Mediendienstintegration eine Annäherung an unsere Frage zu geben. Es werden Menschen aus den Top-Fluchtherkunftsländern ausgeführt, unabhängig, ob diese Asyl beantragt hatten oder nicht. Aber man kann daraus eine Tendenz herauslesen, ob die Flüchtlinge irgendwie zur Arbeiterklasse gestoßen sind oder nicht. Zu den Zahlen, es beziehen etwa 600.000 Flüchtlinge Leistungen nach SGB II. Als arbeitslos gemeldet sind lediglich 170.000 Flüchtlinge. Der Rest befindet sich in irgendwelchen Maßnahmen, unter anderem sogenannten Integrationskursen. Aus den 8 Top-Fluchtherkunftsländern waren im Januar dieses Jahres 210.000 sozialversicherungspflichtige beschäftigt. Womit die Zahl der Beschäftigten aus diesen Ländern im Vergleich zum Vorjahr, also 2017, um 61% gestiegen ist. Also eine deutliche Steigerung. Dabei ist zu wissen, dass aus dieser Gruppe etwa 41% arbeitslos sind, also im Verhältnis zu den Deutschen oder auch Ausländern, das ist deutlich viel. Bei den Ausländern ist es 13%, aber aus diesen 8 Top-Fluchtherkunftsländern ist es 41%. Man muss auch dazu sagen, dass 60% dieser Beschäftigten, also sozialversicherungspflichtig beschäftigten Flüchtlinge, als Fachkräfte bezeichnet in den Statistiken. Und der Rest, also 40%, übt lediglich Helfertätigkeiten. Also schon ein relevanter Teil ist Fachkräfte oder kann man als Arbeiter bezeichnen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rechnet, dass bis 2020 zusätzlich zu diesen 210.000 etwa ein Viertel bis eine halbe Million Flüchtlinge in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen würden. Also und dann gäbe es von diesen 2015 nach Deutschland gekommen etwa 350.000 bis dahin arbeitslose Flüchtlinge. Anders gesagt, ein Großteil der 2015 nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge werden in 2 Jahren sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein. Also irgendwie zur Arbeiterklasse. Innerhalb von 5 Jahren, 2015 bis 2020, werden sie in der Arbeiterklasse irgendwie landen. Unabhängig davon, ob sie in ihre Herkunftsländer zu den Intelligenz- oder Kleinbürgertum gehörten. Man kann dies natürlich theoretisch behaupten und sagen, Geflüchtete sind frei von Produktionsmitteln und frei, ihre Arbeitskraft als Ware auf dem Markt zu verkaufen. Damit gehören sie automatisch zur Arbeiterklasse. Aber sozusagen auch von den Statistiken kann man herauslesen, dass ein Großteil auch in relativ sehr schneller Zeitrahmen in der Arbeiterklasse landen. Unsere Genossen in der TKP oder auch in der KKUE organisieren bereits die Millionen her, in der Türkei, in der Griechenland etwas weniger, syrische Flüchtlinge oder andere Flüchtlinge in ihre eigenen Parteien. Also es, die machen auch Kampagnen darum, eben um die Flüchtlinge in ihrem Land zu organisieren, in ihrer Partei. Zur Rolle der Flüchtlinge als Lohndrücker und Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt. Manche Linke oder auch selbsternannte Kommunisten thematisieren die Frage nach Grenzöffnung oder Schließung unter anderem mit Bezug auf eine reale oder vermeintliche Konkurrenz durch gestiegene Zahl der Flüchtlinge und meinen, man müsse doch erst mal einen gewissen sozialen Standard für die hier lebenden Arbeitern herstellen. Also, die meinen natürlich nicht die Bio-Deutschen, das Begriff ist böse, aber ich benutze es trotzdem, sondern die meinen die Bio-Deutschen und die Migranten, Arbeiter. Da muss sozusagen deren sozialen Standard gesichert werden und dann können wir auch noch Flüchtlinge aufnehmen. Das ist eine Argumentation, die vorhanden ist. Bei den Kommunisten ist es klar, dass der soziale Standard seit Jahrzehnten in Deutschland angegriffen wird und diese Angriffe hat nichts mit den Flüchtlingen zu tun, das ist klar. Aber dann sagen sie, ja, sollen wir jetzt trotzdem sagen, bei diesen schlechten Bedingungen, die wir haben, die Konkurrenz noch unter den Arbeitern vergrößern? Und nur weil wir Gutmenschen sind, jetzt ist der Begriff auch von mir, und dann sagen, ja, die Flüchtlinge sollen reinkommen. Die Argumentation sagt, man würde ja so den Rassismus durch Verschlechterung der Lage der Arbeiten verstärken. Andersherum, man sagt, Grenzschließung, um Rassismus und Faschisierung abzuwehren. Das muss man auch so artikulieren. Das ist, was viele Genossen auch so sagen, nicht in diesem Kurzform, aber inhaltlich schon. Gewiss, in der Geschichte ist es so, dass, und Marx und Engels schreiben das dazu, dass Migranten und Flüchtlinge vom Kapital zum Lohndruck benutzt worden sind. Das gibt es bei Marx zu lesen. Mehr Anbieter der wahren Arbeitskraft sind auf dem Markt, der Nachfrage ist gleich geblieben. Das führt dazu, dass der Preis dieser wahren Arbeitskraft sinkt, logisch. Dieses einfache ökonomische Gesetz kann jeder verstehen. Nur erstens wirkt dieser Gesetz auch dann verschlechternd, wenn die Arbeiterklasse ihren sozialen Rechte verbessert hat. Also wenn wir auch den sozialen Standard hätten, die wir haben wollen, wirkt trotzdem dieses Gesetz verschlechternd auf die Arbeiterklasse. Also können die Genossen dieses Argument immer wieder benutzen und sagen, die Situation der Flüchtlinge würde sich der arbeitenden Klasse verschlechtern, also müssen wir die Grenze zumachen. Zweitens ist es so, dass der Preis der wahren Arbeitskraft für die Bestimmung der wahren Arbeitskraft entscheidend, wie die Klasse sich organisiert. Das ist in der BAD beschissen, also die Gewerkschaften und auch die Gewerkschaften kämpfen selten in diesem Land. Drittens haben wir, anders als in anderen Situationen in der Geschichte, einen Zustand, dass der deutsche Imperialismus nach mehr Arbeitskräfte schreit und benötigt und seine Nachfrage selbst bei diesen Anzahl der zusätzlichen Arbeitskräfte, die jetzt gekommen sind seit 2015, nicht befriedigt ist, nicht voll befriedigt. Die sagen, wir brauchen noch 4 Millionen Leute, die arbeiten. Insoweit, selbst unter diesen Bedingungen mehr Flüchtlinge, die seit 2015 gekommen sind, wäre es möglich, dass die Gewerkschaften eine deutliche Lohnerhöhung durchsetzen, weil die Nachfrage auf der wahre Arbeitskraft hoch ist und es gibt nicht den entsprechenden Angebot nach Bedürfnissen des deutschen Imperialismus. Selbst bei diesen Bedingungen wäre es möglich, also selbst wenn die Flüchtlinge kommen, so viele Flüchtlinge gekommen sind, wäre es möglich, noch mehr rauszuholen. Aber naja, unsere Kollegen in der Gewerkschaft und wir als Klasse, als Partei ja auch, sind leider nicht in der Lage, das hinzukriegen. Obwohl die Bedingungen günstig sind, um kräftige Lohnerhöhung, kräftige Lohnsteigerung zu erreichen, tun wir das nicht. Hat ja Gründe. Die Arbeiterklasse in Deutschland hat verlernt zu kämpfen und kann nicht mit ihren Hauptgegner innerhalb der Klasse, den Sozialdemokratismus, nicht fertig. Also wir haben immer noch den sozialpartnerschaftlichen Ideologie dominant. Und wer das in der aktuellen Wirklichkeit beobachtet, wird feststellen, dass die Aufnahme dieser großen Anzahl von Flüchtlingen nicht zur negativen Lohnentwicklung geführt hat. Also wir haben ja seit 2015 jetzt 3 Jahre, da man kann es ja beobachten und sehen, okay, gibt es eine negative Lohnentwicklung über den Maßen? Nein. Und in der Regel ist es ja so, dass die Arbeitslosigkeitsquote auch weiter sinkt. Also wir haben ja nicht so, dass die Arbeitslosigkeitsquote nach oben geht, weil die Flüchtlinge gekommen sind. Es gab kurzfristig eine Steigerung, logischerweise, aber die ist im Moment immer am Sinken und im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern ist es recht niedrig. Hat natürlich auch mit Imperialismus oder den Widersprüchen zwischen EU-Zentrum und Peripherie, dass sozusagen die Arbeitslosigkeit nach Griechenland und Spanien und woanders gedrückt wird. Aber erstmal in Deutschland ist es nicht so, dass die Arbeitslosigkeit steigt, trotz 1 Million Flüchtlinge oder 1,5 Millionen oder ja. Bei der Wohnungsfrage spielt sich diese Frage der Konkurrenz deutlicher. Der Wohnungsmarkt wird teurer und Wohnraum wird knapper. Trotz aller Schönheits-OPen von neuen Bauprojekten und Forderungen von privaten Wohnbaum, also was die Bundesregierung so bla 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 macht, Wohnraum wird teurer und knapper. Die Konkurrenz im unteren Segment ist spürbar. Klar ist aber auch, dass die Mietsteigerung auch vor 2015 stattgefunden hat. Also es ist nicht so, dass plötzlich gekommen ist. Laut der Mietpreisindex stieg die Mietpreise. Die haben ja in ihren Statistiken das Jahr 2010 als 100% angesetzt für die Mietpreise. Und für das Jahr 2010 bis 2012 ist es auf 102,5% gestiegen. In den Jahren 12 bis 14 auf dann 105. Und in Jahren von 2015 bis 2017 von 106,7 auf 109,7. Sprich, in den Jahren kurz vor der Flüchtlingskrise stieg die Mietpreisindex in der BRD in den 2 Jahren um 2%. Und in den Jahren der Flüchtlingskrise von 2015 bis 2017, das ist um 3% gestiegen. Also eine Steigerung in diesem Zeitraum um 0,1%, was sozusagen die Mietpreise gestiegen sind im Verhältnis, wo die Flüchtlinge gekommen sind. Klar, wie gesagt, die Mietpreissteigerung hat stattgefunden und jeder spürt das von uns, der irgendwie auf dem Wohnungsmarkt was sucht, wir auch in Göttingen, aber die Zahl der Flüchtlinge hat nicht zu einer ernsthaften, unmittelbaren Verschärfung im Verhältnis zu den Jahren davor geführt. Das kann man zumindest aus den Statistiken. Das ist ja sozusagen in den Großstädten anders zu bewerten. Da hätte man sagen, ja, die Mietpreisbremse hätte irgendwie was entschärft. Das kann man aber, das ist spekulativ. Also das muss man einfach sagen, dass diese Mietpreisbremse nie auch so gelegt worden ist, um tatsächlich die Mietpreise zu stoppen, von ihrem Aufbau her. Aber auch hier sehen wir die Schwäche unserer eigenen Klasse und für mich meine eigene Partei, die DKP. Wir haben Forderungen aufgestellt auf mehr Sozialwohnungsbau. Genau, die DKP fordert 1 Million. Das ist richtig und notwendig, sowas zu fordern. Die Genossen der Linkspartei haben eine ähnliche Forderung aufgestellt. Aber diese Forderungen, sowohl von der DKP als auch von der Linkspartei, haben nicht gegriffen. Was an der Tatsache liegt, dass sie weder in den Betrieben noch in den Gewerkschaften entsprechend Widerhall gefunden hat. Die Klasse und die Gewerkschaft, meine persönliche Meinung, müsse es lernen, politische Forderungen erstmal überhaupt aufzunehmen und dann in betriebliche, also nicht betriebliche Natur und dann halt in den Betrieben reinzutragen und dann dort Klassenkämpfe, um diese Auseinandersetzung zu führen. Die muss viel tun, die Arbeiterklasse. Ich weiß, ich rede dann halt viel in der Hinsicht, was die Arbeiterklasse alles tun muss. Der Klassenkampf findet, wie ich oben erwähnt habe, auf 3 Ebenen, politisch, ökonomisch und ideologisch. Ich werde jetzt nochmal auf den politischen Klassenkampf von unten. Da geht es um Kämpfe um Gesetze, Kämpfe um gleiche Rechte und schließlich, und das muss man auch dazu sagen, die Macht im Staat. Flüchtlinge als politische Aktivisten sind in ihrer Selbstorganisation, wie gesagt, ich war ja in einer von diesen Flüchtlingsorganisationen, The Voice, aber in ihrer selbstständigen Aktion, die treten, die machen ihre Demonstrationen, die machen ihre Proteste, aber auch natürlich im Verbund mit anderen gesellschaftlichen Kräften, sind Aktivisten des politischen Klassenkampfes. Dies beginnt bereits mit ihrem Kampf um, wenn sie in Bayern gegen Essenpakete streiken. Das beginnt auch mit Schließung der Lager. Das beginnt auch mit den Protesten gegen Abschiebung, Proteste gegen rassistische Polizeikontrollen, rassistische Morde von Faschisten, aber auch von Polizisten, wie im Fall Uri Jalloh, aber andere, nicht nur Uri Jalloh. In Teilen thematisiert die Flüchtlingsbewegung imperialistische Kriege in Libyen, in Kurdistan, also die aus Libyen gekommenen, die aus Kurdistan gekommenen, auch zum Teil aus Syrien gekommenen, Afghanistan, um nur wenige zu nennen. Die nennen auch imperialistische Verarmung in ihre Herkunftsländer. Das ist alles politischer Klassenkampf. Das drückt sich in der Parole, wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört. Ihr ist der Imperialismus, muss es genauer gesagt. Aber das ist Klassenkampf. Flüchtlinge sind in ihrem Kampf um ihre eigenen Rechte Kämpfer um das gleiche demokratische Recht für alle. Die Verwirklichung der ideale bürgerliche Aufklärung. Also wenn Sie sagen, gleiche Rechte für alle, das ist ja politischer Klassenkampf. Da ist selbstverständlich, das ist ja selbstverständlich in unterschiedlichen Niveaus. Also es ist nicht so, dass jeder Flüchtlingsprotest der aufgeklärten Aufklärungsdings gelesen haben und entsprechend handeln, sondern die handeln erstmal aus Ungerechtigkeit, die sie selber erleben und versuchen, was zu wehren. Aber das ist ja ein demokratischer Kampf, trotz alledem. Ich erzähle nicht, wie viele da Proteste gibt. Das ist irgendwie bekannt hier. Die allerletzte Konsequenz des politischen Klassenkampfs wird von den Flüchtlingsbewegungen nicht aufgestellt. Das ist klar. Also Zerschlagung des bürgerlichen Staates in Richtung der proletarischen Diktatur. Aber das ist unsere Aufgabe, die Flüchtlingsbewegung in der Arbeiterbewegung zu integrieren und dieser wiederum als Ganzes, also die Arbeiterbewegung, die Frage der Staatsmacht stellen muss. Also da muss man nicht von den Flüchtlingsbewegungen erwarten, dass die jetzt die Staatsfrage stellen. Flüchtlinge sind aber auch in der Regel entweder politisch aktiv in ihre Länder oder Menschen, die um ein besseres Leben ringen und dafür kämpften oder kämpfen. Ein Blick auf die jährliche LLL-Demo reicht eigentlich, um den Anteil der progressiven und kommunistischen Migranten und Flüchtlinge an der deutschen kommunistischen und progressiven Bewegung nachzuweisen. Mit der sogenannten Flüchtlingskrise entstand erstmal für die syrische KP eine Auslandsorganisation in Deutschland und in Schweden. Haben wir jetzt in Deutschland und in Schweden ein syrischer KP. Komitee, Auslandskomitee. Flüchtlinge bringen reichlich klassenkämpferische Erfahrungen aus ihren Ländern mit. Die Kämpfe iranischer Flüchtlinge gegen das Mullah-Regime, chilenische Genossen in der DDR und BRD, die haben ja auch dort Klassenkampf erfahren. Kurdische Flüchtlinge, kurdisch-syrische Flüchtlinge oder türkische Flüchtlinge bringen Erfahrung von der Selbstorganisierung in Rojava, unabhängig davon, wie wir, also deren Vorstellung, das ist der Weg zur Freiheit, das teile ich nicht, aber die bringen trotzdem diese Erfahrung in Selbstorganisierung, bewaffneten Kampf gegen den IS, was oder andere reaktionären Kräfte, das bringen sie ja mit in diesem Land, was, glaube ich, hier kaum jemand von sich behaupten kann. Nicht gegen die Genossen, die hier sind. Um es kurz zu sagen, wir kriegen unheimlich viele neue Kampfgenossen im demokratischen, antiimperialistischen und antikapitalistisch-sozialistischen Kampf mit den Flüchtlingsbewegungen, die auch in ihrer Reihe besser wirken können. Also die wirken auch in ihre Länder, in ihre Communities. Leider gelingt es uns dennoch nicht, sie aus ihren Gemeinden, aus ihren Communities zu befreien. Obwohl sie dort gute und fortsetzungswerte Arbeit leisten, aber wir müssen sie eigentlich aus dieser nationalen Beschränktheit, die sie trotzdem haben, befreien und eine gesamtnationale, gesamtproletarische Bewegung in diesem Land organisieren. Die kurdischen Bewegungen, die kurdischen Kämpfer, die hier in Deutschland auf die Straße gehen und sagen, deutsche Panzer gegen deutsche Panzer in Afrin protestieren, tun es gut, aber in ihrer Masse kämpfen sie dann nicht, um zu sagen, deutsche Truppen aus Afghanistan raus. Oder, ne? Also die beschränken sich auf ihre eigenen nationalen Communities, ihre eigenen Herkunftsland, aber machen das eigentlich für den Klassenkampf hier noch nicht, also weil wir sie nicht integrieren. Ne? Genau. Und was muss man dazu sagen? Ihre Verbundenheit mit ihrem eigenen Herkunftsland ist so stark, dass sie Widersprüche dort einfach hierher kopieren. Was auch nicht gut ist. Zum Beispiel, die syrische Gemeinde würde sagen, der US-Imperialismus ist der Hauptaggressor in Syrien. Stimmt. Aber für Orientierung auf den US-Imperialismus in Deutschland bringt uns nicht weiter. Das muss man auch, nur um wenige Beispiele zu nennen, was sozusagen Widersprüche da auftauchen. Dies möchte ich, also ne, ich möchte nicht die Flüchtlinge oder migrantische Bewegung die Verantwortung schieben, ihr seid blöde. Wie viel Zeit habe ich?
Ein paar Minuten noch.
Oh mein Gott.
Ganz kleiner Wink nur.
Uiuiui. Gut. Aber das ist halt unser also das bringe ich als Selbstkritik der deutschen Kommunisten. Das war meine Partei. Zu den ökonomischen Aspekten, ich versuche es kurz zu fassen, wir haben definitiv mitbekommen, wir haben ja sozusagen, wir kriegen es immer wieder mit, wenn die Flüchtlinge gegen, früher war es ja ein Euro Job, in ihrem eigenen Lager protestiert haben, fanden das als Überausbeutung. Inzwischen haben wir 80 Cent Jobs in den Lagers, dass wir nicht gleichgestellt mit den Hartz-IV-Empfängern sind, weil die dort im Lager arbeiten und keine Transportkosten haben. Also müssen sie halt einfach billiger arbeiten für 80 Cent. In diesem Jahr, Februar, gab es in Bayern in Donauwörth einen Streik gegen diese 80 Cent Bewegung und dort hat das Hilfsorganisation Malteser die Flüchtlinge, die gestreikt haben, gedroht, ihren Taschengeld zu kürzen. Wenn wir über Streik außerhalb, also Klassenkampf außerhalb, ökonomischen Klassenkampf außerhalb der Hilfstätigkeit im eigenen Lager reden, dann wird es schwierig, irgendwie über zu sagen, dass die Flüchtlinge da beteiligt sind. Ich mache eine Flucht auch aus Deutschland und gehe in andere Länder, in der Annahme, dass es in Deutschland ähnlich ist, wobei hier nicht so viel gestreikt wird. Aber in Großbritannien haben 2016 Reinigungskräfte unter anderem 61 Tage gestreikt gegen Entlassung von ihren Kollegen für höhere Löhne. 2017 ähnlich in Arbeiter in Großbritannien gestreikt haben, selbst in arabisch reaktionären Golfmonarchien, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, haben Arbeiter, migrantische Flüchtlinge, Arbeitsmigranten gestreikt. In Italien, überall gibt es sozusagen diese Kämpfe. Ich versuche es zu kürzen. Kurz gesagt, Migranten und sicherlich auch Flüchtlinge streiken immer wieder für ökonomische Interessen und für bessere Arbeitsbedingungen. Unabhängig davon, von ihrem eigenen Anteil in den ökonomischen Kämpfen der Gesamtklasse. Also bei uns im Klinikum beispielsweise kam der Gewerkschaftssekretär und meinte, ja, die Gastronomie, das sind halt viele Griechen, da sind viele Syrer, da sind viele Iraker, die kämpfen. Das sind sozusagen die, die sieht man nicht als Flüchtlinge, sondern sie sind halt Kollegen in ihrer eigenen Betrieb. Ne? In den USA gab es dann halt 2006 entsprechenden Millionen-Demonstrationen, Millionen-Streik von Migranten, sogenannten 24 Hours Without Us. Das gibt es immer wieder in anderen Ländern. Man kann es nochmal erweitern, es ist nicht nur betrieblich. Im Mietkämpfe in Berlin spürt man immer wieder auch die Beteiligung von Migranten in den ökonomischen Kampf um die Frage, von Mietpreisen und Wohnraum. Also es ist nicht nur, dass nur die Deutschen da kämpfen, sondern es ist auch immer wieder die Migranten. Um nur das noch weitere Aspekte des Klassenkampfes, des ökonomischen Kampfes anzusprechen. Wie ich vorhin auch erwähnt habe, ist es ja so, dass die Leute aus Nordsyrien, Kurdistan, bringen ihre kollektive Arbeitserfahrung mit und so weiter. Kurz das hier. Zum ideologischen Klassenkampf habe ich auch eigentlich schon vorhin erwähnt, dass natürlich, wenn sie halt für ihre Gleichheit kämpfen, für gleiche Rechte, ist es ein Aspekt des Antirassismus, des ideologischen Klassenkampfes. Es ist nicht natürlich ein Klassenkampf, wo man halt ideologisch, wie wir das selber vorstellen, Klassenbewusstsein schaffen, aber es ist entsprechend der aktuellen Stand des Klassenkämpfes, also sozusagen in der Kampfetappe, in der wir uns befinden, antifaschistisch-demokratischen Abwehr oder Zurückdrängung des Monopolkapitals, ist es die entsprechende ideologische Forderung, die wir jetzt im Moment stellen können. Und natürlich bringen sie das Aspekt mit Überausbeutung, also Ausbeutungstheorie, bringen sie irgendwie, es ist nicht, natürlich nicht marxistisch, aber es ist halt Aspekte, die sie annähern an diesen ideologischen Klassenkampf. Antimilitaristischen Kampf etc. pp. Also sogar sich annähern an Imperialismus-Theorie. Also da gibt es, wenn die halt in ihren Aspekten von Verarmung ihrer Herkunftsländer, kommen sie nah an imperialistischen Theorie, wie wir es selber aufstellen. Nicht ganz, aber weil es einen Einfluss von kleinbürgerlichen Elementen gibt, globalen Süden und Norden und ähnlichen, aber die kommen nah dran. Und das liegt aber, dass die nicht so klar sind, liegt es an unserer eigenen Schwäche. Zu letzten Punkt, und dann bin ich fertig, Grenzen offen oder dicht? Es ist schwer, diese Frage zu beantworten. Klar, wir sind gegen die Parole der dichten Grenzen. Sie spaltet die Klasse. Das können wir später in der Diskussion weiter ermöglichen. Aber offene Grenzen zu fordern, ist das nicht ein bisschen linksradikal? Ich glaube persönlich, dass wir diese Forderung ergänzen müssen. Also wir müssen sagen, Grenzen offen, aber ergänzen. Männer vom Sekretariat der DKP hat das in Auswertung des Bundestagswahlen folgende Punkte vorgeschlagen, die ich auch gerne aufnehme. Erstens, stärkeren Blick auf Verantwortung des Imperialismus für die Fluchtgründe. Das müssen wir in diesen Debatte immer reinbringen. Und zweitens, die Frage der Kosten der Flüchtlingskrise muss als Kampfziel auf Kosten der herrschenden Klasse getragen werden. Also wir müssen, anders ausgedrückt, den Systemcharakter von Flucht in der Klasse ideologisch aufklären und sagen, der Imperialismus ist dafür verantwortlich, dass die Menschen ihren Ländern fliehen. Und auf der anderen Seite müssen wir darum kämpfen, dass die Arbeiterklasse im Kampf gegen die Bourgeoisie mobilisiert und organisiert wird. Dankeschön.
Danke, Toto. Du hast dich fast auf die Minute genau an die Zeit gehalten. Also. Ja, ich würde sagen, wenn jetzt keine direkten Verständnisfragen, also technischer, praktischer Art zu dem Referat sind, dann würden wir gleich zu Erika weitergehen und alles weitere inhaltlich auf die Diskussion dann nach unserer Pause nach Erika verschieben. Gibt es denn noch irgendwie Nachfragen, Wortverständnisschwierigkeiten oder dergleichen?
Ja. Flüchtlinge und du hast gesagt, bis zu 1,5 Millionen Flüchtlinge.
Ich habe das im so im Sprechen, also es waren glaube ich 800.000 und dann gab es ja sozusagen mit den Familiennachzug oder was weiß ich, so ungefähr über Millionen geworden. Seit 2015.
Ja, aber vorher gab es
irgendwie ganz andere. Vorher gab es andere,
ja. Aber vielleicht kurz zur Ergänzung, das ist natürlich auch insofern schwierig, weil viele, die hier als Flüchtlinge einreisen, gar nicht in Deutschland bleiben wollen, sondern nur im Transit sind und zum Beispiel Richtung Skandinavien gehen, aber erstmal in die Aufnahmestatistik reingeraten, aber nicht unbedingt gleich wieder in die Ausreisestatistik. Da gibt es immer ein Gap, ne? Insofern sind diese Zahlen auch im sechsstelligen Bereich ungenau, das muss man eben einfach sagen, ne?
Und man muss dazu sagen, dass gelogen wird, dass ich die Balken bin.
Richtig.
Das nur nebenbei.
Ja. Gut, ich sehe jetzt erstmal keine weiteren Fragen, dann würde ich einfach Erika bitten, gleich loszulegen.
Ja. Ich lese euch jetzt mal kurz was vor, was vor über 100 Jahren geschrieben wurde zu dem Thema. Es besteht kein Zweifel, dass nur äußerstes Elend die Menschen veranlasst, die Heimat zu verlassen und dass die Kapitalisten die eingewanderten Arbeiter in gewissenlosester Weise ausbeuten. Doch nur Reaktionäre können von der fortschrittlichen Bedeutung dieser modernen Völkerwanderung die Augen verschließen. eine Erlösung vom Joch des Kapitals ohne weitere Entwicklung des Kapitalismus, ohne den auf dieser Basis geführten Klassenkampf gibt es nicht und kann es nicht geben. Und gerade in diesem Kampf zieht der Kapitalismus die werktätigen Massen der ganzen Welt hinein, indem er die Muffigkeit und Zurückgebliebenheit des lokalen Lebens durchbricht, die nationalen Schranken und Vorurteile zerstört und Arbeiter aller Länder in den großen Fabriken und Gruben Amerikas, Deutschlands und so weiter miteinander vereinigt. Das war einer, der selber sein Land verlassen musste, hieß Wladimir Iljitsch Lenin. Und wenn man dem zustimmt, dann hieße das ja, wir könnten eigentlich sehr gut gelaunt in den Kampf ziehen, weil die Entwicklung ja für uns arbeitet, wie Lenin das hier sagt. Wird leider überwiegend oder sehr in großen Teilen der Linken und auch Kommunisten nicht unbedingt so gesehen. Naja, das kommt so immer dieser Eindruck, die Menschen sind überfordert. Ja, die Menschen und Flüchtlinge, gut, ist eigentlich kein Unterschied, aber gut, die Flüchtlinge sind offenbar nicht überfordert, haben offenbar keine Sorgen. Ja, dann wird gesagt, es kostet Wählerstimmen. Also ich wollte mal darauf hinweisen, über 7 Millionen Erwachsene in der BRD haben kein Wahlrecht zum Bundestag und zu den Landtagen. Müsste man vielleicht auch mal dran denken. Und das fast 100 Jahre nach Einführung des allgemeinen Wahlrechts. Jetzt nochmal was von Lenin dazu. Wenn wir gerade beim Wahlrecht sind oder überhaupt bei Staatsbürgerrechten. Lenin, als er in der Schweiz leben musste, hat dort mit seinen Genossen auch gearbeitet und hat ihnen folgenden Vorschlag gemacht, dass sie für Folgendes kämpfen sollen. Jeder Ausländer, nachdem er 3 Monate in der Schweiz verbracht hat, wird zum Schweizer Bürger. Aufklärung der Massen über die besondere Dringlichkeit dieser Reform. Die politische Rechtlosigkeit der ausländischen Arbeiter und deren Lage als Fremde stärkt die politische Reaktion, die auch sonst im Wachsen ist, und schwächt die internationale Solidarität des Proletariats. Also er sagt nicht, weil die Menschen überfordert sind oder so stärkt es dann die Reaktion, sondern die Rechtlosigkeit erstärkt die Reaktion. Und auf diesem Schwerpunkt möchte ich jetzt auch weitermachen. Wir haben auf dem Höhepunkt der sogenannten, Flüchtlingskrise 2015 haben wir, also ein Teil der Gruppe Kommunistische Arbeiterzeitung, ein demokratisches Programm vorgeschlagen zu dieser Frage. Das hat also nicht den Charakter, dass wir das jetzt morgen diese Forderungen erkämpfen können, sondern es hat einen weitgehend aufklärerischen Charakter. Wir haben aber dem vorgeschlagen, dass sich darauf vielleicht alle linken Kräfte, also Antifaschisten, Kommunisten, einigen könnten. Sind damit nicht sehr weit gekommen. Aber ich möchte das trotzdem hier nochmal vortragen. Das ist in dieser Broschüre, von der aus irgendwelchen Gründen hier jetzt nur eine liegt. Also einer kann sich die nehmen gegen eine Spende. Gegen Rassenwahn, Klassensolidarität. Es ist aber auch dieser Vorschlag in der Kommunistischen Arbeiterzeitung Nummer 152, die hier in mehr Exemplaren liegt. Und jetzt gehe ich mal einfach zu den einzelnen Forderungen. Der erste Block von Forderungen bezieht sich auf Asylrecht und Staatsbürgerschaft. Erstmal, das uneingeschränkte Asylrecht muss wiederhergestellt und angewendet werden. Und angewendet ist wichtig, weil es wurde ja in dieser Weise vorher auch nicht angewendet. Das heißt, Asylrecht für alle Flüchtlinge, egal aus welchen Gründen sie in unser Land kommen. Keine Prüfung der Asylgründe durch deutsche Behörden. Das heißt also, auch jetzt wird ja immer gefordert, Einzelfallprüfung. Sie sind ja aus der Einzelfallprüfung rausgegangen, haben gesagt, jetzt machen wir es einfach nach sicheren Herkunftsländern, also zum Beispiel das wunderbare Land Afghanistan, wo Bundeswehr und Taliban so wunderbar für Sicherheit sorgen. Das ist natürlich zu bekämpfen, aber auch die Einzelfallprüfung, weil wir wissen ja, wer das prüft. Wir wissen also, wer entscheidet, wer reinkommt und wer nicht, da haben wir auch überhaupt, also an den Grenzen haben wir keine Kontrollen. Ich sage gleich, deshalb bin ich in diesem Fall, was Einwanderung betrifft, ich komme nachher noch, wenn ich meine, dass Grenzen dicht sein sollten, was Einwanderung, Asyl und so weiter betrifft, bin ich für offene Grenzen ohne Wenn und Aber. So, das ist also die eine Forderung, uneingeschränktes Asylrecht ohne Prüfung der Asylgründe. Zweitens, keine Abschiebungen. Also der Abschiebungsterror hat sich ja nun wirklich kolossal vermehrt. Das ist unglaublich. Also ich empfehle euch mal, man kann ja mal von Google sich Mails schicken lassen zu bestimmten Stichworten. Und so, also wenn man zum Beispiel, das heißt, ich lasse mir überhaupt diese Petitionsmails immer schicken und da kommt ganz, ganz oft, die überwiegende Mehrzahl ist da, dass da Menschen Kinder nachts aus dem Bett oder aus der Schule geholt werden und so weiter. Wobei, das sind ja nur die drastischsten Fälle. Also wir haben wirklich eine Terrorgeschichte hier gerade, die so still vor sich hinläuft. Was ein Punkt ist, der mich da sehr aufregt, ist, wir haben ja sozusagen Regierungen, linke Regierungen, SPD, Linke und Grüne, die sagen dann, sie müssen abschieben, weil das Bundesrecht ist. Abschieben tun die Länder, aber dass man abschieben muss, ist Bundesrecht. Jetzt habe ich überlegt, was passiert eigentlich, wenn die nicht abschieben? Also was kann denn die Bundesregierung machen? Bundeswehr kann sie nicht schicken, ist immer noch verboten. Na gut, sie kann jetzt die Bundespolizei schicken. Was kann die verhaften? Aber auf welcher Grundlage? Kann die Landesregierung in den Knast stecken? Auf welcher Grundlage? Es ist gerade festgestellt worden, wo Puigdemont, schwer auszusprechen, also der frühere katalanische Präsident, den wir gerade unfreiwillig hier zu Besuch haben, hat so ein Provinzgericht festgestellt, dass der Straftatbestand der Rebellion eigentlich auch bei uns gilt. Irgendwie Landesverrat oder so weiter. Ist dann kassiert worden von einem höheren Gericht. Da habe ich gesagt, na, ein Glück. Noch haben wir also diesen spanischen Straftatbestand der Rebellion nicht. Den müssten sie also erstmal einführen, damit so eine Landesregierung verhaftet werden kann, wenn sie das nicht macht. Aber bis jetzt scheint mir, ich weiß, ich bin jetzt kein Jurist, aber bisher scheint mir da nichts zu sein. Vor allem, die müssten mal sagen, wir machen das nicht. Was passiert dann? Ich finde das eine wahnsinnig spannende Frage und man sollte vielleicht in der Linkspartei mal darüber diskutieren, dass man mal einfach sagt, ja gut, das ist ein Gesetz. Also wenn ich mich, es gab zum Beispiel das Anschnallen im Auto, war mal eine Zeit lang auch Pflicht, aber man wurde nicht bestraft, wenn man es nicht gemacht hat. Da musste man sich natürlich nicht anschnallen. Ja, das ist also immer die Frage, wenn keine Strafe ist, wenn keine Sanktion ist, könnte man das ja machen. Gut, das ist, finde ich, also schon ein wichtigen Punkt, dass man das mal versucht zu klären und auch fordert. Was sehr wichtig, also wenn wir das alles haben, also uneingeschränktes Asylrecht, keine Abschiebungen, dann ist sehr, sehr einfach zu vollziehen, die Auflösung der Ausländerbehörden ist eine sehr schöne Verwaltungsreform, die auch sehr viel Geld spart, also ist eine sehr gute Sache. Was zum Schutz von Flüchtlingen und anderen Immigranten absolut wichtig ist, ist die Auflösung des Verfassungsschutzes, weil das haben wir ja gesehen, das bringt ihr Leben also in Gefahr, so wie der Verfassungsschutz arbeitet, das aufzulösen. Dann die Forderung, die ich vorhin von Lenin vorgelesen habe, jeder Ausländer ist nach 3 Monaten Aufenthalt in der BRD einzubürgern, automatisch. Mehrere Staatsbürgerschaften sind bei jedem Bürger der BRD zu tolerieren, damit es bei der automatischen Einbürgerung auch keine Nachteile gibt. Dann die Ersetzung des völkischen Prinzips der Staatsbürgerschaft durch das Territorialprinzip. Ich glaube, Gretel hatte das gestern schon im Referat gebracht, dass wir noch dieses alte völkische Prinzip von 1871 haben. Also jeder Säugling, wenn wir Flüchtlinge haben, die ein Kind kriegen, dann ist dieses Kind Flüchtling und Asylbewerber, ist einfach nur Wahnsinn. Also jeder, der hier geboren wird, hat als Staatsbürger der BRD zu gelten. Das war also der Abschnitt Asylrecht und Staatsbürgerschaft. Der zweite Abschnitt ist menschenwürdige Wohnungen, bezahlbare Mieten für alle. Einzelunterkünfte statt Massenquartiere für Asylsuchende. Da hat sich was verschärft durch diese Ankerzentren, die jetzt eingerichtet werden sollen. Das heißt ja nicht mehr bringen wir die Flüchtlinge irgendwie unter, sondern die werden konzentriert. Vorher hatten wir Lager, jetzt haben wir Lager, in denen konzentriert wird. Was für ein Wort einem einfällt, ist klar Konzentrationslager. Ja. Und die werden isoliert. Also und zwar waren die, wo man sagt, die haben sowieso keine Aussicht, die keine Bleibeperspektive haben. Da wird also sowieso gleich eine Vorentscheidung getroffen über die Asylbewerber, also keine Bleibeperspektive. Das heißt, der wird total isoliert, er hat keinen Kontakt mehr mit der Außenwelt. Und damit, womit natürlich die Bleibeperspektive bei dem System sowieso nochmal sinkt. Also diese Ankerzentren müssen unbedingt bekämpft werden. Und wie gesagt, das ist eine Verschlechterung. Dass die Einzelunterkünfte statt Massenquartiere war auch wegen der Sicherheit natürlich, nicht nur, weil das menschenwürdig unwürdig ist, diese Massenquartiere, sondern die Einzelunterkünfte sind natürlich auch sicherer. Das ist ja klar, also wenn du die alle verteilt hast, dann kann das nicht so leichter das Haus über dem Kopf angezündet werden, als wenn du eben 200 in einem Haus hast und dann kommen natürlich die Anschläge auch leichter. So, weiter. Toto hat vorhin schon von der Wohnungsnot, Sozialwohnungen und so geredet. Es ist jetzt so, dann wird gesagt, ja, wir müssen jetzt Sozialwohnungen bauen, dann müssen die erstmal gebaut werden, genehmigt werden, gebaut werden, weiß ich was. Engels hat ja ganz klar gesagt, wie man die Wohnungsnot auf einen Schlag wirklich sehr mildern kann, ist durch Beschlagnahmungen von leerstehendem Raum. Also Beschlagnahmung leerstehender Wohnungen, Büros und so weiter, also Büros, die sich eignen. Dann ist hier der Vorschlag, Beschlagnahmung von Wohnraum in Häusern und Wohnungen, der über 100 Quadratmeter pro Person hinausgeht. Dann möchte ich noch was sagen, also es gibt so ganz konkrete Sachen, die Menschen kommen ja von selber auf sowas, da braucht es keine Kommunisten dafür. In Berlin-Dahlem, wo ja eine Universität ist, da war dann auch so eine Massenunterkunft, und wo es den Flüchtlingen sehr, sehr schlecht ging. Und da haben sich Studenten für sie eingesetzt, haben Solidaritätskomitee gemacht und haben Forderungen gestellt, haben sich umgeguckt in der Umgegend ihrer Uni und haben lauter leerstehende Villen entdeckt, ne, und haben eben gefordert, dass diese Villen beschlagnahmt werden. Das ist ja so, da müssen die Reichen nicht mal zusammenrücken, ja, also damit man sowas macht. Und das müsste eigentlich ganz einfach sein, und das geht, wie gesagt, das machen ja kapitalistische Regierungen auch in Kriegsfällen oder so, also nach dem Zweiten Weltkrieg haben die ja auch Wohnungen beschlagnahmt und da mussten die Leute zusammenrücken und so. Und das ist hier viel einfacher. Es müsste also gehen, aber nein, es geht nicht. Also man kommt kein bisschen irgendwo ans Eigentum daran, obwohl das wirklich eine ganz normale bürgerliche Maßnahme ist. Dann haben wir noch die Verpflichtung für alle Hotels und Hostels, da Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Vor allem haben wir dann gesagt, dass Luxushotels zu bevorzugen sind. Nicht wegen dem Luxus, sondern weil die einfach besser gesichert sind als die kleinen Hostels und so weiter. Dann natürlich Wiederherstellung des sozialen Wohnungsbaus, Wiedereinführung des schwarzen Kreises in Ballungsgebieten. Die hat es also früher gegeben in den Ballungsgebieten. Da wurden die Mieten festgeschrieben, sehr niedrige Mieten. Das wurde in München, also in den Großstädten in Westdeutschland schon in den 70er Jahren gestrichen. In West-Berlin ging das bis 1988, weil man eben das Schaufenster da zur freien Welt noch ein bisschen zeigen wollte, dass da der schwarze Kreis noch gegolten hat. Also da wurden wirklich sehr niedrige Mieten gezahlt. Enteignung von Vermietern, die durch Schikanen ihre Häuser entmieten. So, dann der dritte Block ist gleiches Recht für alle Arbeiter. Das hat ja auch Toto sehr betont und beruht auch auf dem, was Toto sagt, also wir gehören zur Arbeiterklasse. Dass erstmal jeder, ob Flüchtling oder nicht, hat das Recht, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Dann haben wir da das Asylbewerberleistungsgesetz. Ist nicht nur ein Wortungetüm, sondern auch sonst sehr schlimm. Also Pro Asyl schreibt dazu, das sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz regelt, welche Sozialleistungen Asylsuchende, geduldete und vollziehbar Ausreisepflichtige und ihre Familienangehörigen erhalten. Dass all diese Betroffenen das Asylbewerberleistungsgesetz nicht schlicht dieselben Sozialleistungen wie andere unterstützungsbedürftige Menschen in Deutschland erhalten, ist Teil einer auf Abschreckung und Ausgrenzung zielenden Flüchtlingspolitik. So, also da ist jetzt hier natürlich die Forderung, allen Bedürftigen gleichzustellen, sodass alle da ihre Hartz-IV-Sache oder so kriegen. Das heißt nicht, dass wir für Hartz-IV sind, aber dass einfach da eine Gleichheit hergestellt wird. Und natürlich muss der Hartz-IV-Satz und der Grundsicherungssatz erhöht werden. Der Anspruch auf staatliches Geld darf nicht ersetzt werden durch Gutscheine oder Sachleistungen, durch die die Betroffenen entmündigt und gedemütigt werden. Keine Sanktionen mehr durch die Jobcenter, für jeden, egal welche Nationalität. Unentgeltliche Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für alle. Gab es ja kurz eine Diskussion, ist schon wieder weg. Also das ist ja durchaus was sogar gesellschaftlich eigentlich sogar diskutierbar ist, aber ist ja schon wieder gestrichen irgendwie. Das ist besonders wichtig für Flüchtlinge, weil die Mobilität für die ja wahnsinnig wichtig ist. Nicht nur Arbeit suchen, sondern auch, weiß ich, Freunde suchen, überhaupt sich zurechtzufinden. Man braucht also sehr viel mehr noch diese Mobilität als jemand, der in seiner Wohnung wohnt und sowieso eine, weiß ich, nicht so weit läuft. Oder so. Also die brauchen es mehr als jeder andere. Das, also ich habe das auch gemerkt bei Veranstaltungen mit Flüchtlingen. Die haben gesagt, hört auf, euch riesen Gedanken zu machen, was ihr mit uns machen sollt. Gebt uns Fahrscheine, kauft uns Fahrscheine. Wir müssen uns bewegen können. Ne? So, medizinische Versorgung für alle, das betrifft auch wieder dieses Asylbewerberleistungsgesetz, das eben keine wirkliche medizinische Versorgung gewährleistet ist. Also solange man nicht mit dem Kopf unter dem Arm ankommt, ist da nicht viel zu machen. Für alle Arbeiter, einschließlich der Flüchtlinge, die Arbeit finden, hat zu gelten gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und jetzt kommen wir, da wäre so eine Hierarchie noch schlimmer geworden ist, als sie sowieso schon war unter den Arbeitern, haben wir hier dazu noch die Forderung, Leiharbeit, Werksverträge, befristete Arbeitsverträge, Ausnahmen vom Mindestlohn sind abzuschaffen bzw. zu verbieten. Von uns, und jetzt kommt noch was Wichtiges von uns, von zu uns geflüchteten Menschen sind keine Integrationsleistungen zu verlangen. Vielmehr geht es darum, den Grundsatz gleiches Recht für alle durchzusetzen. Dann zum vierten Abschnitt, gegen Willkür und Anmaßung der Behörden. Dieser Absatz ist ziemlich, also 2015 war das noch ganz was anderes als jetzt. Inzwischen kommen Integrationsgesetz von Bayern dazu, jetzt das geplante Polizeiaufgabengesetz. Da kommt dazu diese ganze GroKo-Debatte, also wo man jetzt eben festgelegt hat, Familien abzugeben. Und zwar, also diese ganzen Geschichten kommen jetzt, die hier nicht drin stehen, die wir, also man denkt immer, es ist schon der Spitze erreicht, aber es geht wirklich immer noch schlimmer. Das gehört natürlich, und der Gefährder, den gab es da auch noch nicht. Also diese ganzen Dinger, die gegen das bürgerliche Recht da und gegen die bürgerliche Demokratie gehen, die waren da noch nicht da. Wir haben noch einen Punkt hier, der ist aber sehr wichtig. Auch beim Strafrecht hat zu gelten gleiches Recht für alle. Abschiebung darf kein Mittel des Strafrechts sein. Also wenn jemand eine Straftat begeht oder einen Mord begeht oder so, wir haben Gesetze, die das regeln. Und warum soll dann ein Flüchtling anders behandelt werden als jeder andere? So, dann der völkische Begriff Migrationshintergrund hat aus den öffentlichen Debatten und den Polizeistatistiken zu verschwinden. Das ist tatsächlich so, dass in den Polizeistatistiken eben die Frage steht, also hast du einen ausländischen Namen, hast du eine türkische Großmutter oder weiß ich was, dann bist du in der Polizeistatistik, also jemand mit Migrationshintergrund. Das hat sich so eingebürgert. Ich habe mal versucht, durch Google rauszukriegen, wie viele Ausländer in der BRD wohnen. Da kriegt nur immer Migrationshintergrund. Ja? Also das wandelt Google, ich weiß nicht, wie die das machen, die wandeln das gleich um. Also irgendwie haben die den Hinweis gekriegt, dass das politisch jetzt so zu behandeln ist, dass jeder, der eine türkische oder syrische Großmutter hat, auf jeden Fall schon mal damit reinkommt. So, das ist ja im Bayerischen Integrationsgesetz auch schon drin und hat damit schon langsam Qualitäten wie die Nürnberger Rassengesetze. Dann geht es hier um die Sozialbehörden, da wird nochmal das angegriffen, das Lageso hier in Berlin, das bis in die, das eine Berühmtheit erlangt hat, bis in die New York Times, also mit seiner Behandlung der Flüchtlinge, die da wochenlang in der Hitze oder auch wahlweise Kälte hatte, alles ein bisschen länger gedauert, da im Freien kampieren mussten, um ihre Papiere zu kriegen. Und jetzt noch ein wichtiger, wir haben ja dieses ungeheure Hilfsbereitschaft da, der freiwillige Helfer. Und da ist unsere Forderung, freiwillige Helfer, die nicht nur sporadisch Aufgaben übernehmen, die die Staatsorgane auszuführen, nicht willens und imstande sind, sind aus der Staatskasse entsprechend dem gesetzlichen Mindestlohn zu entlohnen. Also diese freiwillige Arbeit, die einfach der Staat machen lässt, also das Ehrenamt wird ja gerade ganz hoch gehalten. Das ist natürlich auch Kriegsvorbereitung. Auch wenn diese Menschen jetzt, also stellt euch vor, wir haben Krieg, ein großes Lazarett. Diese Menschen werden natürlich keinen, der in seinem Blut liegt, liegen lassen. Die werden da auch helfen. Aber sie sind lebensnotwendig. Dafür können wir also einen Teil der Militärorganisation kann dann gleich an die Ehrenamtlichen ausgelagert werden. Kostet nichts, wird prima, wird wahrscheinlich auch besser gemacht, als wenn man da Leute zwangsweise reinsteckt. Es ist eben wichtig, die eigentlich wie freie Lohnarbeiter zu behandeln. Diesen Gedanken muss man zumindest mal reinbringen. Der fünfte Abschnitt ist Grundrechte für alle, nicht nur für Deutsche. Das Grundgesetz hat schnellstens so geändert zu werden, dass die daran verankerten Grundsätze für alle Menschen gelten und nicht nur für Deutsche. Also Versammlungsfreiheit nicht nur für Deutsche. Man denkt immer, die haben Versammlungsfreiheit, aber alle Kundgebungen werden natürlich von Leuten mit deutschem Pass angemeldet und so weiter. Noch sucht man nicht jetzt die ohne Pass raus, kann aber alles passieren nach Grundgesetz. Also sie haben eigentlich nicht das volle Recht, sich zu versammeln. Koalitionsfreiheit nicht nur für Deutsche, freie politische Betätigung für alle Antifaschisten, Aufhebung des PKK-Verbots. Freizügigkeit nicht nur für Deutsche, das heißt vollständige Aufhebung der Residenzpflicht. Die Residenzpflicht gilt, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, im Moment länderweise, also für ein ganzes Bundesland, ist auch scheiße klar. Also die müssen sich frei bewegen können. Das wird auch immer wieder geändert. Das wird wahrscheinlich irgendwann wieder verschlechtert und dann wieder verbessert. Die Residenzpflicht wird so alle bis ich drei Wochen irgendwie geändert. Aber sie ist immer da. Dann Punkt 6, Integration. Wie lange noch?
3 Minuten, 4 Minuten.
Ja, Integration, aber nach Art der Arbeiter. Da geht es einfach darum, dass vor allem die Flüchtlinge in die Gewerkschaft aufgenommen werden müssen. Da gibt es Schwierigkeiten, sehen viele Gewerkschaftsfunktionäre nicht ein. Dann haben wir den Naziterror Einhalt gebieten. Da geht es vor allem darum, um Arbeiter- und antifaschistische Milizen abseits vom staatlichen Gewaltmonopol. Ist jetzt ein schwieriger Punkt. Ich darf ihn jetzt nur mal aus Zeitgründen hier in die Runde. Dann für den Frieden sorgen. Natürlich muss das ist, wo Grenzen dicht sein müssen. Die Bundeswehr muss bitte zu Hause bleiben. Und der deutsche Militarismus darf nicht über die Grenzen gehen. Da müssen die Grenzen dicht sein. Und dann wollte ich nur darauf hinweisen, dass diese ganze Rassismus, der da jetzt läuft, natürlich Kriegsvorbereitung ist. Das steht hier noch nicht, das haben wir noch nicht so drin, aber das können wir vielleicht nochmal diskutieren dann. Und Punkt 9, versteht ihr alle, brauche ich nicht viel zu sagen, die Reichen sollen zahlen. Und das war dann dieser demokratische Programmvorschlag.
Jetzt hast du dich sehr schnell angehalten. Ich werde nur einen kleinen Bild geben, dass du noch brauchst. So, dann vielen Dank auch an Erika. Sind jetzt hierzu direkt Verständnisfragen, Wortfragen oder dergleichen?
Ja.
Bitte?
Warum Migrationshintergrund und nicht, also bei Ausländern weiß ich nicht, aber warum sind die Flüchtlinge oder nicht? Ich dachte, es gibt nur Staatsbürger und Nicht-Staatsbürger. Und wie ist so eine Frage, warum sagst du nur Migrationshintergrund ist ein komisches Wort und nicht auch tausend andere? Also vom NAFRI über den Dings bis zum Migranten?
Der NAFRI ist nicht in der Polizeistatistik, das ist der Unterschied. Ja, und der NAFRI ist auch nicht im bayerischen ich weiß nicht, ob da Migrationshintergrund steht, aber ich weiß, dass in den Polizeistatistiken Migrationshintergrund steht und dass es auch ständig benutzt wird. Also, und ich habe ja gesagt, dieses Beispiel mit Google, du gibst einen Ausländer in Deutschland, dann kommt Migrationshintergrund. Also, es geht darum, dass es amtlich nicht benutzt wird. NAFRI zum Beispiel gibt's nicht. Mir ist es nur aufgefallen, dass es gerade das Wort Migrationshintergrund ist. Wenn da andere Worte amtlich auftauchen, ist es natürlich ganz genauso, dass die weg müssen. Aus diesen Statistiken und so weiter. Du hast recht, es geht einfach darum, dass da nur Staatsbürger oder nicht Staatsbürger, das könnte man statistisch nehmen, wenn sie unbedingt wollen. Also, es wäre das einzige juristisch Fassbare, ja. Aber wie gesagt, der Migrationshintergrund und ähnliche Begriffe, kann man sagen, müssen daraus.
Weitere Verständnisfragen, bitte.
Ja. Ist jetzt die Forderung für Versammlungsrecht für alle, nicht nur für Deutsche, deshalb drin, zur Sicherheit, also so ungefähr habe ich es gehört, zur Sicherheit, also praktisch für mich ist es praktisch doppelt in dem Sinne, dass wenn man fordert Staatsbürgerschaft für alle, die hier leben, dann wäre das ja gegeben, zumindest.
Ja, da sind zum Beispiel diese 3 Monate, da kannst du auch sagen, in den 3 Monaten dürfen die das natürlich auch. Und es ist natürlich zum Teil auch doppelt gemoppelt, das stimmt. Also das Grundgesetz kannst du schneller ändern wahrscheinlich in der Frage, als zu sagen, es als Lenins Forderung dazu erfüllen, würde ich mal schätzen.
Gut, wir kommen jetzt schon in die inhaltliche Diskussion. Ja, ist die Frage, ob wir das nicht gleich einfach weiter diskutieren im Ganzen? Ja, die Leute stehen schon alle auf. Also, ich würde vorschlagen, Viertelstunde Pause und dann machen wir hier weiter.